Dann starten wir wieder in den zweiten Teil. Wir haben unseren Seth und Adam und Co. verlassen vor der Pause und da steigen wir jetzt wieder ein. Und ich habe hier, da seht ihr mal zwei Linien eingezeichnet. Ja? Die eine Linie, man kann sich, wenn man so eine Chronologie erstellt, auf der einen Seite einfach die Zahlen rausschreiben und kann das wie in der Mathematik machen, untereinander schreiben, zusammen addieren. Und dann kann man manchmal, und das ist eine schöne und wunderbare Hilfe, Dinge auch in eine kleine Grafik bringen. Das ist ganz einfach. Wie ihr seht, mein Geld hätte ich damit nicht verdienen können, gekauft hätte es keiner. Jetzt fällt mir gerade noch ein, bevor wir weitermachen. Sind alle eingetragen in die Listen fürs Mittagessen? Gibt es noch jemand, der sich noch eintragen will oder muss? Genau, wenn nicht, dann können wir sie nämlich abgeben. Super. Eine kleine Grafik, wo man das mal sieht, so einen Zeitstrahl. Man sieht, wenn man hier hinschaut, wir beginnen im Jahr 0, das war die Schöpfung. Wir können vom Jahr 0 wegrechnen, Adam wurde 6 Tage nach Beginn der Schöpfung geschaffen. Das heißt, wenn wir diese Jahre ab Adam rechnen, dann liegen wir damit sehr gut. Das ist die untere Linie. Da tragen wir nachher unsere Zahlen ein. Auf der oberen Linie habe ich jetzt 2 Linien gemacht. Einmal, ich gehe jetzt mal vom Mikrofon weg, einmal die Linie hier. Das ist die Linie von wem? Wessen Lebensstrahl zeigt die an? Vom Seth. Und was ist die rote Linie? Also ich schreibe einfach mal Seth hin und seine Nachkommen. Was ist die rote Linie? Das ist der Kain. Wir haben jetzt ja Kain und seine Nachkommen. Wir haben jetzt ja 2 Linien schon identifiziert. Und das ist ganz interessant. Wir finden sowas immer wieder in der Bibel. Warum 2? Wir finden 2 Schächer am Kreuz. Wir finden hier eine Linie vom Kain und eine Linie vom Seth. Wir finden Israel und die Völker. Wir finden die Gemeinde und die Völker. Warum finden wir immer diese 2 Linien? Von was spricht die 2 in der Bibel?
Gott und Mensch.
Also die 2, genau, Gott und Mensch. Von was spricht die 2?
Glaube und Unglaube.
Glaube und Unglaube, davon sprechen diese 2 Linien. Oder die 2 ist in der Bibel die kleinste Form der Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite spricht die 2 von der Scheidung. 2 Wege. Ja? Und genau das haben wir hier auch. Ich habe gefragt, das passt.
Ja? Mhm.
Kannst du abgeben, genau. Dankeschön. Das heißt, wir haben 2 Linien, Kain und Seth. Wenn wir jetzt auf diesen 2 Linien weitergehen, und das können wir machen, indem wir wieder in unseren Bibeltext schauen, dann finden wir beispielsweise im Kapitel 4, Vers 17, einen ersten Stammbaum. Die sind ganz spannend. Was machen wir meistens mit Stammbäumen in der Bibel?
Ganz schnell drüberlesen.
Ganz schnell drüberlesen. Danke für die super ehrliche Antwort. Da lesen wir oft ganz schnell drüber, dabei enthalten Stammbäume oft total spannende Informationen und Geschichten. Man muss nur hinschauen, ist nicht an jeder Stelle so, aber immer wieder. Und Stammbäume helfen uns, so eine Linie zu rekonstruieren. Und das ist interessant, die Bibel ist da sehr, sehr genau. Wir werden merken, wenn wir Stammbäume in der Bibel betrachten, dass in manchen Stammbäumen manche Namen fehlen. Das heißt, die Bibel nennt nicht immer jeden Namen in einem Stammbaum. Warum? Richtig. Der Autor verfolgt ein bestimmtes Ziel. Wenn er hinschreiben würde, in diesem Stammbaum sind alle Namen, die in dieser Familie vorkamen, drin, dann müsste er alle auflisten. Ne? Wenn er aber ein bestimmtes Ziel verfolgt, dann lässt ein Autor in der Bibel immer wieder auch Namen in einem Stammbaum mal aus. Ne? Das gibt es an verschiedenen Stellen. Das merkt man dann aber aus anderen Kontextstellen und merkt dann, okay, da fehlt was. Ist aber kein Problem, der Autor hat einen bestimmten Fokus. Bibel legt sich immer mit der Bibel aus. Das ist sehr schön. Das heißt, ich finde die Antworten darauf auch wieder in der Schrift. Wenn wir diesen Stammbaum vom Kain einmal durchlesen, Verse 17 bis 22, nur mal als eine kleine Übung, darf mal jemand vorlesen. Den Stammbaum vom Kain, Kapitel 4, Verse 17 bis 22.
Und Kain erkannte sein Weib, die war schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch zeugte Irad. Irad zeugte Menuel. Menge zeigte Metschwell, Metschwell zeigte Lamech, Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnten und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither und Flötenspieler. Weiter, oder?
Und noch den Vers 22, ja.
Zilla aber gebar auch nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Herzen und Eisenspiele. Und die Schwester des Tubal-Kain war Nama.
Gut, danke mal, bis dahin. Wir haben dann den Stammbaum. Was fehlt in diesem Stammbaum? Zeitangaben. Ne? Das heißt, hier können wir keine Zeitangaben rekonstruieren, wir können aber eine geschichtliche Linie rekonstruieren. Und wir können zumindest was rekonstruieren?
Wie viele Kinder?
Ne? Die Geschlechter. Ich könnte jetzt in diesen Linie, oder wenn ich das untereinander schreibe, könnte ich Kain, Henoch, Irad, Mehujael, Methusael, Lamech schreiben. Ne? Und dann noch die Söhne des Lamech, die hier genannt werden. Und dann hört dieser Stammbaum auf. Wenn wir einmal ins Kapitel 5 schauen, dann haben wir da wieder einen Stammbaum. Ab Vers 3 können wir mal lesen. Nur mal Verse 3 bis 5 darf mal jemand vorlesen.
Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth bezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb.
Gut. Jetzt finden wir hier den Stammbaum von wem? Bitte? Von Adam über Seth. Und in diesem Stammbaum finden wir Zeitangaben. Das heißt, die könnte man sich rausschreiben und dann könnte man das Ganze rekonstruieren und man stellt fest, und das ist sehr spannend, wenn wir weitergehen, ne, man kann sich das einfach auch mal markieren, da ist der Adam, der zeugt den Seth. Auf den Seth, Vers 6, folgt der Enosh, auf den Enosh, Vers 9, folgt der Kenan, auf Kenan, Vers 12, folgt Mahalalel, auf Mahalalel folgt in Vers 15 der Jered, auf den Jered folgt in Vers 18 der Henoch, auch ein Henoch, aber ein anderer. Auf den Henoch folgt in Vers 21 der Methusalah, auf den Methusalah folgt in Vers 25 der Lamech, ein anderer Lamech, hatten wir gerade auch schon, und auf den Lamech folgt dann in Vers 29 der Noah. Das ist also der Stammbaum, wir wissen ja dann alle, dann kam die Sintflut, die Geschichte vom Noah geht weiter, welcher Stammbaum hört an dieser Stelle auf und welcher geht weiter? Kains Stammbaum hört mit der Sintflut auf. Noahs Stammbaum geht weiter. Die wurden gerettet durch die Flut hindurch. So, jetzt gehen wir noch einmal zurück. Wenn wir die Zeiten rekonstruieren, oder interessant erst einmal, wie viele Geschlechter sind es denn, die bei Adam angegeben werden? Von Adam über Seth bis Noah. Hat jemand mitgezählt? Das ist eine runde Sache, das sind 10. Und dann finden wir dieselbe Zehnereinheit auch im nächsten Stammbaum wieder. Der geht nämlich dann von Noah über seine Söhne bis hin zu Abraham. Und das ist ganz interessant, dass immer an dieser Zehnerstelle das Jahrtausend voll ist. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir jetzt nämlich alle Zahlen einmal berechnen in diesem Stammbaum vom Adam weg, dann wird der Noah geboren und zwar im Jahr
1056 nach Adam.
Das heißt 1056 nach Adam oder, damit wir nicht rechnen müssen, 3063
vor Christus
wird Noah geboren. Das ist die Geburt Noahs. Und damit würde das erste Jahrtausend enden. Das heißt, mit der 10. Generation endet rund dieses erste Jahrtausend. Und das Spannende ist, genau dasselbe Schema finden wir dann auf Abraham wieder. Wieder 10 Generationen und wir werden sehen, am Ende 2008 nach Adam wird Abraham geboren. Und Noah und Abraham markieren einen ganz interessanten Punkt in Gottes Heilsgeschichte, werden wir gleich sehen. Ja. Jetzt wollen wir noch kurz in den Zeitraum zwischen Seth und Noah blicken. wenn wir den Stammbaum vom Noah einmal durchgehen und den vom Kain daneben stellen, dann fallen uns noch ein paar interessante Dinge auf. Ne? Wenn wir durch den Stammbaum Noahs lesen, dann heißt es immer, und er lebte so und so viele Jahre, zeugte seinen Sohn, und er lebte danach noch so und so viele Jahre und starb mit so und so vielen Jahren. Dann kommt der Nächste, und er lebte so und so viele Jahre, zeugte seinen Sohn, lebte danach noch, zeugte Söhne und Töchter, lebte noch so und so viele Jahre und starb mit so und so vielen Jahren. Doch so geht der ganze Stammbaum durch. Wenn wir in den Stammbaum beim Kain blicken, dann gibt es da einen entscheidenden Unterschied. Nicht nur, dass keine Zahlen genannt werden, dafür wird etwas anderes genannt. Was scheint im Stammbaum des Kain wichtig zu sein? Verse 17 bis 22. Was sie alles getan haben. Was haben sie denn alles getan? Was haben die gemacht? Also da kommen die Zeltbewohner her und die Viehbesitzer. Was haben sie noch gemacht? Was macht der Jubal? Bitte?
Erz und Eisenwerk.
Erz- und Eisenschmiede kommen daher. Na, die haben Dinge hergestellt, oder? Der Jubal, der fehlt uns noch.
Zither und Flöten.
Zither und Flöten. Was für eine Betonung liegt auf dem Stammbaum Kains? Was der Mensch alles macht, und zwar wo? Ja, okay, das ist jetzt unsere Annahme. Wir wissen es noch nicht mal, ob es außerhalb von Gott ist, aber wo geschieht es? Wozu? Auf dieser Erde. Das heißt, er macht all diese Dinge, um sich die Erde schön zu machen. Die Leute beim Seth werden auch solche Dinge getan haben, aber das steht da nicht. Die leben und sterben. Wo ist der Blick gerichtet? Wohin? Im Stammbaum vom Kain ist der Blick gerichtet auf diese Erde. Im Stammbaum vom Seth ist der Blick gerichtet auf die Zukunft. Leben, sterben. Leben, sterben. Was muss ich mich fragen? Wohin?
Was ist dazwischen?
Ja, was ist dazwischen? Aber vor allem viel mehr. Was kommt danach? Ich lebe und sterbe, ich lebe und sterbe, ich lebe und sterbe. Ich habe mal eine Bekehrungsgeschichte gelesen von einer Person, die hat sich über den Stammbaum bekehrt. Das hat sie so erschüttert. Immer leben, zeugen, sterben. Leben, zeugen, sterben. Wozu? Dieser Stammbaum bringt mich an die Frage, wozu? Ich werde sterben. Im Stammbaum vom Kain ist kein Wort vom Sterben. Da geht es darum, sich diese Erde schön zu machen. Warum liegt der Fokus beim Kain und seinen Nachkommen darauf, diese Erde sich schön zu machen? Schaut mal in den Vers 16 und 17. Er geht weg von Gott, redet nach der Geschichte mit dem Abel, mit dem Kain und fragt ihn, wo ist dein Bruder? Und Kain antwortet, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das heißt, er weicht dieser Frage aus. Gott wollte ein Bekenntnis von ihm. Na, wenn ich nicht bekenne, das heißt mal, ist ganz interessant, in den Sprüchen heißt es, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird was finden? Ja, Barmherzigkeit. Wer sie aber verbergen will, was geschieht? Dem wird es nicht gelingen. Ich kann meine Sünde nicht verbergen. Kain hat das versucht und jetzt am Ende ist das Verhältnis zerbrochen und Kain, heißt es Vers 16, ging weg vom Angesicht Gottes. Ne? Er kann nicht mehr in diesem Angesicht Gottes bleiben. Der tut keine Buße über seine Sünde. Er geht lieber weg aus dem Angesicht Gottes und er zieht in das Land Not. Weiß jemand, was Not bedeutet?
In manchen Bibelübersetzungen steht eine Fußnote. Heimatlos oder Flucht. Das heißt,
wie lebt der Kain fortan? Ohne Gott, ja? Und was bedeutet das für ihn? Er lebt im Land Not. Heimatlos, Flucht, was bedeutet das für einen Menschen?
Ziellos.
Ziellos, was noch? Was bedeutet das für einen Menschen? Wenn ich keine Heimat habe, wenn ich auf der Flucht bin, was habe ich dann?
Stress,
Not. Ich bin immer in immer in Unruhe, mein Leben lang. Und der Herr Jesus vergleicht im Jesaja sehr schön die Menschen, die gottlosen Menschen mit dem Meer. Denn das Meer ist immer unruhig. So wie der Mensch ohne Gott immer in Unruhe ist. Immer. Ich kriege keinen wirklichen Frieden in mir. Egal, was ich mache. Es geht nicht.
Kurzzeitig.
Kurzzeitig, aber es ist kein richtiger. Ne? So wie das Meer manchmal an einer Stelle vielleicht wirklich still liegt, aber in seiner Gesamtheit ist es immer in Bewegung. Und so ist ein Mensch ohne Gott immer in Bewegung, immer Unruhe. Und so ist es auch jetzt beim Kain. Und was ist jetzt die Reaktion des Kain auf diese Unruhe? Auf diese Heimatlosigkeit, er weiß, ich habe keine Heimat in der Ewigkeit. Auf diese Trennung von Gott, auf diese Unruhe, was macht der Kain als erstes? Vers 17. Er baut eine Stadt. Nun, wenn ich keine Heimat im Himmel habe, dann will ich wenigstens eine Stadt hier haben. Und der Hebräerbrief sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Kain konzentriert sich jetzt auf dieses Leben hier auf dieser Erde. Das muss schön werden. Ich muss das Maximale rausholen. Ne? Das ist das, was wir erleben um uns herum. Oder? Ich muss hier das Maximale rausholen. Muss ich das? Das muss ich nicht. Das Maximum wartet doch noch auf mich. Da wird es wirklich schön. Hier auf dieser Erde bin ich nur Gast. Es ist nur vorübergehend. Ich lebe, zeuge, sterbe. Aber dann geht es in die Ewigkeit. Und aus diesem Stammbaum des Kain entwickelt sich jetzt einer, der hervorsticht. Wie heißt dieser gute Kollege? Wie heißt er hier? Der Henoch, das bedeutet Einweihung, das war der erste Sohn des Kain, der hier genannt wird. Wo kam denn die Frau des Kain her? Dumme Frage, ne? Der William Busch hat sich immer sehr amüsiert über diese Frage. Wo kam die Frau des Kain her? Wo steht das? Ja, das stand doch drin bei Adam. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und Heirat unter Geschwistern ist in der Bibel erst ab wann verboten? Nach der Flut. Wann ist es verboten? Nach der Flut ist eine Meinung. Ab wo ist Heirat unter Geschwistern in der Bibel verboten? Und warum? Es hat einen Grund. Beim Auszug aus Ägypten. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Warum erst da? Warum ist denn Heirat unter Geschwistern ein Problem? Jawohl. Na? Heirat unter Geschwistern, wir wissen das aus den Königshäusern im Mittelalter, was dabei am Ende manchmal passieren kann. Und das liegt ganz einfach daran, je weiter ich mich vom Anfang entferne, umso mehr dünnt der Genpool des Menschen aus, oder? Und umso größer wird die Gefahr, dass es zu Genschäden kommt. Ne? Und das kann ich nie hundertprozentig verhindern und das hat auch Gott in der Hand. Das darf ich wissen, ne? Das ist nicht eine Wertung von Leben, aber im Bereich der Geschwister vergrößere ich dann dieses Thema, dieses Risiko und so hat Gott ab dem Auszug aus Ägypten die Heirat unter Geschwistern verboten und da bin ich jetzt so weit weg, ne? Über die Jahre der Reproduktion unter Menschen. Es ist ja immer wieder eine Kopie. Gibt es immer wieder mal einen Kopierfehler. Wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Das dürfen wir nicht vergessen. Das läuft nicht mehr perfekt. Na? Und deswegen ist es am Anfang auch überhaupt kein Problem, wenn Geschwister geheiratet haben. Auch Abraham heiratet im Geschwisterkreis. Ja? Als ein Beispiel. Also, erst ab dem Auszug aus Ägypten. Kain heiratet seine Schwester. Am Ende entsteht aus dieser Linie ein Mann, der hervorsticht. Vers 19. Der Lamech. Na? Der Lamech, der sticht hervor. Und was bedeutet denn Lamech? Hat jemand eine Idee? Lamech bedeutet so viel wie kräftiger Jüngling, Krieger, Überwinder. Das heißt, was war das für ein Mensch? Was war das für ein Mensch? Name ist in der Bibel immer wieder Programm. Das war ein Herrschertyp. Und das sehen wir auch. Der singt sogar ein Lied darüber. Was singt er denn? Vers 23. Was singt er? Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen des Lamech, horcht auf meine Rede. Und jetzt geht's los. Einen Mann erschlug ich. Wofür?
Für meine
Wunde. Und einen Jüngling? Für meine Streme. Was war der Lamech für ein Mensch? Grausam. Was noch?
Brutal.
Jähzornig. Da hat einer ihm eine Wunde zugefügt, dafür hat er den anderen umgebracht. Das ist Eskalation der Gewalt.
Choleriker,
ja. Absolut. Der ist durchgedreht. Aber wie fand er nämlich das Ganze? Toll. Und wie scheinen die Leute um ihn herum das gefunden zu haben? Toll. Na, das ist mal hier, das ist ein Held. Der setzt sich durch. Der kämpft sich durch. Was hatte der Lamech noch gebracht? Das ist auch ganz interessant. Was lesen wir beim Lamech zum ersten Mal explizit? Der hatte zwei Frauen. Wie hat Gott sich das System der Ehe gedacht? Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Nicht ein Mann, nicht eine Frau und auch nichts Sonstiges, sondern ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Das ist Ehe bei Gott. Und wir können durch die ganze Bibel gehen, wo immer Ehen entstanden mit mehreren Frauen, also nicht an jeder Stelle explizit, aber wir lesen immer wieder, dass es was gegeben hat in diesen Familien. Da gibt es Stress, da gibt es Probleme. Das funktioniert nicht. Ja? Gott hat es geduldet übers Alte Testament hinweg, aber es war nie sein Plan. Der Lamech war der Erste. Das heißt nicht nur, dass er also ein jähzorniger Choleriker war, brutale Gewalt angewandt hat, sondern was hat er auch noch ausgelebt?
Viel Weiberei,
seine Lust. Oder? Das zeichnet ein Bild von diesem Lamech. Das heißt, wenn wir den Lamech auf den Punkt bringen, was finden wir am Gipfel angekommen, wenn wir den Lamech betrachten? Das ist so ein richtig tolles Bild und Ausdruck eines Menschen. Jawohl, der sich über Gott hinwächst, eines Menschen der Sünde. Und jetzt ist es interessant. Schaut mal in diesen Stammbaum, den wievielten Platz nimmt denn der Lamech ein? So was dürfen wir einfach tun, wenn wir da reinschauen in so einen Stammbaum. Ab Vers 17. Die wievielte Generation ist Lamech?
Die sechste. Und das ist ganz interessant. Mit wem beginnt denn dieser Stammbaum?
Mit? Mit Adam beginnt er hier in der Zählung mit Adam. Er beginnt mit Kain. Das heißt, worauf legt der Autor Wert? Was drückt er damit aus? Kain. Er beginnt nicht mit Adam, sondern mit Kain. Und damit ist Lamech der Sechste. Was ist denn die Sechs in der Bibel?
Mensch.
Ist der Mensch
ohne Gott.
Spannend. Die wievielte Generation ist denn der Lamech tatsächlich? Nämlich die siebte. Lamech ist tatsächlich die siebte Generation. Ne? Der Autor redet ab Kain und wir finden den Lamech an sechster Stelle wieder. Okay? Der Mensch ohne Gott. Und genau das ist Ausdruck beim Lamech. Jetzt ist das interessant. Lamech ist die siebte Generation von Adam an. Jetzt schaut mal bitte in den Stammbaum ab Kapitel 5 und schaut mal, wer da die siebte Generation ist. Wer ist die siebte Generation?
Henoch.
Ich schreibe den mal rein. Das heißt, welche Menschen haben in etwa parallel gelebt?
Lamech
und Henoch. Und jetzt bitte schaut euch mal diesen Henoch an. Das ist der, der sich in diesem Stammbaum abhebt. Warum? Was ist mit diesem Henoch?
Der war gerecht.
Ja, der war gerecht. Was noch? Was steht hier? Was ist mit dem Henoch passiert? Was ist der Unterschied zu allen anderen in diesem Stammbaum? Ja, was noch? Was ist der entscheidende Unterschied?
Kein Todesdatum.
Der hat kein Todesdatum. Gott hat ihn genommen, der wurde einfach von dieser Erde entrückt. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Was bedeutet Henoch übersetzt? Einweihung. Was hat Gott hier eingeweiht bei Henoch? Die Entrückung. Das war der erste Mensch, der entrückt wurde. Der wurde einfach hinweggenommen von Gott und er wurde nicht mehr gefunden. Jetzt finden wir also interessante Konstellation. Wir finden Henoch und Lamech. Lamech, na, diese Verkörperung der Sünde. Und jetzt schauen wir bitte bei dem Henoch hinein, Vers 21. Was steht da über den Henoch? Und Vers 22 bis 24. Was ist das Entscheidende, was die Bibel uns über den Henoch sagt?
Der wandelte mit Gott.
Der wandelte mit Gott. Da steht nicht nur einmal, sondern
zweimal.
Und da steht im ganzen Alten Testament nur dreimal von Menschen ausgedrückt. Zweimal vom Henoch. Und hat jemand eine Idee, wer der zweite Mensch ist, über den es heißt, und er wandelte mit Gott? Es gibt nur noch eine Person im Alten Testament. Super gut. Das war der Noah. Kommen wir noch drauf. Es gibt nur zwei Menschen im Alten Testament, über die es heißt, und sie wandelten mit Gott. Henoch und Noah. Beide in diesem ersten Jahrtausend. Die haben alle mit Gott gelebt, aber der Ausdruck, er wandelte mit Gott, wird nicht verwendet. Und das ist ganz interessant, da scheint Gott etwas ausdrücken zu wollen. Wenn ich mit jemandem wandle, was habe ich dann?
Gemeinschaft.
Jawohl, Gemeinschaft, was noch? Beziehung, und zwar was für eine Beziehung?
Eine enge.
Eine ganz enge Beziehung. Na, in der Septuaginta, weiß jemand, was die Septuaginta ist? Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann haben wir manchmal in den Zitaten vom Alten Testament einen kleinen Unterschied zum Alten Testament. Das liegt daran, dass die oft aus der Septuaginta zitiert haben, die Autoren. Na, das war die damals gängige Übersetzung, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Wenn wir diese Stelle im Alten Testament, im griechischen Alten Testament lesen, in der Septuaginta, dann würde hier nicht stehen, und er wandelte mit Gott, sondern dann heißt es wörtlich, und er gefiel Gott gut oder wohl. Das heißt, Gott hatte was an dem Henoch?
Wohlgefallen.
Gefallen. Wohlgefallen. Was muss ich mir jetzt für eine Frage stellen? Wir sind mitten in einem Stammbaum. Na, merken wir, was wie ein Stammbaum spricht. Was für eine Frage muss ich mir jetzt stellen?
Wie sieht es bei mir aus?
Ja, wie sieht es bei mir aus? Was noch? Wie kann ein Mensch Gott wohlgefallen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Gott hat solches Gefallen an ihm. Und merken wir was? Das ist schon bemerkenswert. Das ist die siebte Generation. Henoch und Lamech. Was ist auf dem Höhepunkt beim Henoch? Was ist auf dem Höhepunkt bei Henoch?
Das Einswerden.
Das Einswerden mit Gott, die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Was ist auf dem Höhepunkt beim Lamech? Die Abkehr von Gott. Das ist wie zwei Antipole, steht das da. Das ist gewaltig. Verstehen wir? Und jetzt, wie wird ein Mensch wohlgefällig vor Gott? Wie geht es, dass ein Mensch mit Gott wandert?
Indem er ihn kennt und gehorsam ist.
Schaffst du das, ihm immer gehorsam zu sein? Bist du ihm dann nicht wohlgefällig? Du versuchst es. Ah, das ist ein großer Druck. Schaffen wir das? Nein. Aber Jesus macht mich wohlgefällig. Ja, jetzt sind wir am Punkt. Ach, Giuseppe, schaffst du es selber nicht?
Nein.
Wunderbar, da sind wir schon mindestens zwei. Ne? Also, schafft keiner von uns. Das ist der springende Punkt. Wenn ich vor Gott wohlgefällig werden will, dann geht das nicht durch eigene Anstrengung. Es kommt nicht auf mich an, sondern was hatte der Henoch? Jetzt sind wir wieder am Punkt.
Glaube,
was hat er geglaubt, der Henoch? Der hat ja nicht viel wissen können. Eine Bibel hat er nicht gehabt, ein Theologiestudium war nicht möglich. Was hat Henoch mindestens geglaubt?
Dass Gott mit ihm ist.
Ja, aber da war ja ein Sünder.
Und dass er ihn rechtfertigt.
Dass Gott ihn rechtfertigt. Er hat geglaubt, dass was passieren wird. Was war die Verheißung?
Dass der Messias
irgendwann kommt. Mitten in all diesem Chaos. Der hatte nicht mal eine Bibel, der hatte nichts. Es war nur was zu dem Zeitpunkt. Es war nur eine mündliche Überlieferung. Aber der hat geglaubt, dass der Messias kommt und das ist mein Retter. Das ist der, damit der Sünde fertig wird.
Ohne die Zeit zu schauen.
Bitte?
Nein,
keine Ahnung hat er gehabt. Aber das hat er gewusst und das hat er geglaubt. Und jetzt erleben wir eine Welt, die da drin aufgeht, sich dieses Leben schön zu machen. Ah, da sind die Flötenspieler und die Zitterspieler, da sind die Kupfer- und Erzschmiede und die machen die Welt schön. Und dann mittendrin ist so ein Henoch, so ein Spinner, der glaubt immer noch, dass irgendwann ein Messias kommt. Merkt ihr was?
Spannend ist, welches Herz war glücklicher?
Welches Herz war glücklicher? Was meinst du?
Der von Henoch.
Na, das von Henoch, absolut. Das war ein glückliches Herz, oder? Der hat vielleicht, wir wissen nicht, ne, wie es im Äußerlichen geht, steht nichts drin im Text. Aber eins wissen wir. Er wandelte mit Gott. Er gefiel Gott wohl. Er hatte genau diesen Glauben, den wir gesehen haben, oder mit dem es begonnen hat. Diese Verheißung. Und sie lebt immer noch. Die Welt fällt ab von Gott. Aber hier gibt es den Henoch und der hält fest im Glauben. Und jetzt gehen wir weiter durch diese Linie. Und es wird weiter gestorben und gezeugt und gestorben und ja.
Es gibt doch Henoch, wo er nicht Teil der Bibel ist.
Ja. Ich weiß es nicht. Also da bin ich überfragt. Genau, Fakt ist auf alle Fälle, all diese Bücher außenrum, ne, über die wird ja auch viel diskutiert. Da heißt es gerne mal, die hätten doch Teil der Bibel sein müssen oder auch nicht. Wenn man wenn man sich mit der Entstehungsgeschichte der Bibel beschäftigt, merkt man, dass es einfach Blödsinn. Na? Wenn du ins Alte Testament beispielsweise schaust, dann merkt man, dass es ein Kanon, auch die Bibel berichtet darüber, wie er entstanden ist, der durch bekannte Schreiber in der damaligen Zeit entstanden ist. Die Leute waren bekannt. Als dieser Kanon des Alten Testamentes abgeschlossen war, kam der Herr Jesus 400 Jahre später, werden wir heute auch noch sehen. Und er hat diesen Kanon des Alten Testamentes, so wie er ist, vollauf bestätigt. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus Bezug nimmt und wirklich sogar wie Buchstützen um diesen Kanon setzt. Das ist Gottes Wort. Das heißt, alles, was da nicht enthalten war, gehörte auch nicht zu Gottes Wort. Das betrifft sowohl die alttestamentlichen Bücher, die irgendwo durch die Gegend schwirren, und da gibt's, die kann man auch mal lesen, man wird sehr schnell feststellen, das ist unvergleichbar und nicht vergleichbar mit der Schrift. Das ist ein kompletter Unterschied. Na? Und das betrifft dann auch genauso die Neutestamentlichen. Im Neuen Testament erlebe ich die gleiche Geschichte. Ich sehe, wie die Autoren des Neuen Testamentes, das waren alles bekannt, das waren keine No-Names. Na? Da waren die Apostel dabei, da waren Leute, die mit den Aposteln unterwegs waren, die diese Bücher geschrieben haben. Das wurde in den Gemeinden sofort verbreitet und weitergegeben, kopiert. Das kann auch nie mehr nachträglich verfälscht worden sein. Und die hatten untereinander sogar die Briefe. Ein Petrus schreibt an den, dass er alle Briefe des Apostel Paulus hat und gelesen hat. Also die kannten sich, die kannten ihre Schriftstücke untereinander, und die Gemeinden haben eine Kanonliste erstellt über die Jahre, und das ist ganz interessant, mit den Inhalten dieser Briefe. Welche Briefe kamen von Paulus, von Petrus, von Johannes? Und was alles, was die Kirche später auf den Konzilien noch gemacht hat, war in letzter Konsequenz nur diese Kanonliste bestätigen. Die haben nicht mehr entschieden, das packen wir rein, das packen wir raus, das packen wir rein, das packen wir raus, sondern die haben eigentlich bestätigt, was in den Gemeinden über die Jahre vorher schon entstanden war. Also wenn man diese Geschichte sieht, das ist nur ein ganz kurzer Abriss, dann sieht man, das ist auch unmöglich, da irgendwas zu verfälschen. Was dann später auf einmal aufgepoppt ist, passt A, inhaltlich gar nicht zur Bibel, und ist B, nie in diesen Rahmen gewesen. Auch die Apokryphenbücher, die wir in den katholischen Übersetzungen finden, die kamen erst wieder in die Bibel hinein in der Folge der Reformation, als die katholische Kirche absichtlich und bewusst diese Bücher in den Kanon aufgenommen hat, um gegen Luther zu zitieren, um zu sagen, wir haben mehr in unserer Bibel. Ne? Also die Evangelischen haben gar nicht alles. Das Interessante ist, dass einer der damals bekanntesten und angesehensten katholischen Alttestamentler noch eine Auslegung zum Alten Testament kurz vor der Reformation veröffentlicht hat, und in der wurden die Apokryphenbücher nicht mal erwähnt. Das heißt, die waren bis ins 16. Jahrhundert hinein kein Gegenstand der Kirche und wurden dann eingefügt, um bewusst gegen die Reformation zu handeln. Na, also das soll als kurzer Abriss. Wenn du Interesse hast, gerne können wir uns auch nachher nochmal unterhalten drüber. Aber ich würde an der Stelle wieder, ist okay?
Ja, ja, ja. Mhm,
genau. Also, wir sehen Henoch, Lamech parallel. Wir sehen diese Verheißung, die lebt, den Glauben, den er hat und der am Ende dazu führt, dass er vor Gott gerecht ist. Jetzt gehen wir diese Linie weiter. Na? Wir könnten jetzt noch rekonstruieren die Zeit. Na, Henoch wurde geboren 622 nach Adam, dann lebte er 365 Jahre, das heißt, wann war Henochs Entrückung? Sogar die können wir rekonstruieren anhand der Schrift. Ein bisschen Mathematik, 7, 8, 9. Na? 987 nach Adam war Henochs Entrückung. Auch das können wir ganz exakt anhand der Schrift rekonstruieren. Sehr schön. Na? Jetzt gibt es im Stammbaum des Henoch aber noch eine Person, die von Bedeutung ist. Und damit kommen wir ans Ende dieses ersten Jahrtausends. Welche Person ist das?
Der Noah.
Das ist der Noah. Und der Noah ist auch eine spezielle Person. Schaut mal in den Stammbaum wieder hinein. Ja? Sein Vater hieß auch Lamech, das war natürlich ein anderer Lamech, ist ja eine andere Linie. Schaut mal hinein. Was fällt euch auf als Unterschied zu den anderen Generationen, wenn wir den Noah betrachten?
Der Name erfährt eine Auslegung.
Jawohl. Der Name Noah erfährt eine Auslegung. Da wird uns etwas erklärt. Das ist ja schön. Also ich habe das ja immer wieder erwähnt. Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und ich kann euch das nur ganz sehr ans Herz legen. Momentan gibt es das maximal noch antiquarisch, aber man kann es auch als PDF runterladen. Es gibt dieses biblisches Namenslexikon vom Dr. Abraham Meister. Das ist mit Sicherheit das beste Werk zum Thema der Namen. Wir sind weder Hebräer noch Griechen. Wir tun uns schwer, die Namen der Bibel zu übersetzen. Der hat das für uns getan. Das war einer, dem Gott hier große Begabung in den Sprachen geschenkt hat. Und er hat das als Lexikon zusammengefasst. Und ihr werdet, wenn ihr mit so einem Lexikon arbeitet, spannende Entdeckungen in der Bibel machen. Na? Die Bibel erklärt uns dann aber auch Namen an bestimmten Stellen immer wieder selber. Ja.
Ja, Dr. Abraham Meister. Und es heißt, biblisches Namenslexikon müsste das heißen.
Und das gibt es als kostenlosen PDF-Download.
Ja, es gibt ja unter anderem Namen des Höchsten, glaube ich.
Genau, die Namen des Höchsten ist aber, glaube ich, nicht der Lexikon über die einzelnen Namen der Bibel, sondern das habe ich, ist ein Buch, wo dann all diese Namen Gottes in der Bibel auflistet. Auch ein spannendes Buch. Genau. Kann ich euch nur empfehlen, das ist eine Investition, die lohnt sich. Ich bin ein Bücherleser, ich habe es noch in gedruckter Form zu Hause, aber das gibt es maximal noch antiquarisch und das ist dann wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer. Noah. Was erfahren wir denn über den Noah, wenn wir hier hineinschauen? Vers 29 und die folgenden im Kapitel 5, zum Ende dieses ersten Jahrtausends. Was erfahren wir über Noah?
Dass uns trösten wird.
Jawohl. Was erwarteten also seine Eltern? Was erwarteten die sich? Was steht hier?
Der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Erdboden, wenn der Herr
aufgeht. Aha. Der wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände wegen des Erdbodens. Und wie geht's weiter?
Den der Herr verflucht hat.
Den der Herr verflucht hat. Wie kann ein Mensch trösten über etwas, was Gott verflucht hat? Das ist eine gute Frage. Und jetzt müssen wir einen Gedanken tiefer gehen. Was erwarteten die? Wann wurde denn der Erdboden verflucht? Wann wurde von Gott der Erdboden verflucht? Na ja, richtig, im Zusammenhang mit der Austreibung aus dem Paradies, oder? Da wurde der Erdboden verflucht. Und jetzt wird's nochmal spannend. Das heißt, was ist die Verfluchung des Erdbodens? Warum hat Gott das getan? Wegen der Sünde, ist eine Folge der Sünde. Na, gibt übrigens noch andere Folgen der Sünden. Beispielsweise, was bringt der verfluchte Erdboden jetzt hervor?
Keine Früchte.
Ja, oder weniger? Dornen und Disteln. Ne? Roy Black mit seinem Schlager und Rosen ohne Dornen, hast du nie gesehen? Da hätten Adam und Eva widersprochen. Ja? Also wir haben das noch gesehen. Dornen und Disteln haben ihren Anfang wo? Mit dem Sündenfall. Das ist krass. Was trägt der Herr Jesus auf seinem Kopf? Eine Dornenkrone. Was ist er damit geworden? Sünder. Eine Krone spricht von einem König. Aber was für ein König? Er ist der König der Sünder geworden, der die Sünde auf sich, der Sünde in Person geworden ist und die ganzen Folgen dieser Sünde nun auf sich genommen hat. Und dann sagt Paulus im 2. Korintherbrief, er ist für uns sogar zur Sünde gemacht. Und er hat sie nicht nur getragen, er ist zur Sünde gemacht. Da ist der König der Sünder mit der Dornenkrone. Also, Verfluchung des Erdbodens ist Folge des Sündenfalls. Jetzt wollen wir ja gerne immer die Folgen des Sündenfalls aufheben.
Wissen, was der Mensch tun kann, das war die Frage.
Bitte?
Was der Mensch tun kann, wenn Gott die Erde verflucht hat.
Ja, richtig, was der Mensch dagegen tun kann.
Das war die Frage.
Richtig, da kommen wir gleich hin.
Ach so.
Genau, ich hab's, also danke für die Erinnerung, aber ich habe tatsächlich noch dran gedacht. Ja? Wir wollen immer gerne die Folgen des Sündenfalls aufheben. Na, man hat die Sprachverwirrung und der Mensch versucht wieder, eine Welt zu schaffen. Wir haben die verfluchten Erdboden und der führt in der Folge dazu, dass der Mensch das Brot wie verdienen muss? Im Schweiße seines Angesichtes. Und was ist das große Thema unserer heutigen Zeit? Work-Life-Balance. Ich will mich nicht mehr anstrengen müssen für mein Geld. Das ist teuflisch. Verstehen wir? Der Gedanke nicht, aber der Gedanke, ich kann das jetzt hier in dieser Welt ändern, das ist nicht biblisch. Das ist ganz normal, solange wir in dieser Welt leben, dass wir im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot verdienen müssen. Das ist Folge des Sündenfalls auf dieser Erde. Und der Mensch versucht sich immer so eine Lösung zu schaffen. Aber das ist nicht gut. Das hatten wir auch, als der Herr Jesus den 5000 Menschen Brot gegeben hat. Da kamen die und wollten ihn zum König, zum Brotkönig. Ja? Endlich kann ich ohne Schweiß mein Brot haben. Ich muss nur Jesus dabei haben. Aber solange wir auf dieser Erde leben, ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass wir im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot verdienen. Und da können wir nicht entkommen. Da können wir uns anstrengen, so viel wir wollen. Da gehen wir nur selber dran kaputt. Ja? Bitte, das heißt nicht, dass ich jetzt ins andere Extrem fallen muss. Dann gehe ich auch kaputt. Ja? Das ist, glaube ich, schon richtig verstanden. Aber dieser Megatrend, der ist unbiblisch. Das ist einfach die Logik. Ich versuche, die Folgen der Sünde selber aufzuheben. Jetzt habe ich hier ein Ehepaar, die nennen ihren Sohn Noah. Und Noah hat auch eine Bedeutung. Weiß jemand, was Noah bedeutet? Bitte? Trost. Ganz genau genommen, die Wurzel, aus der das Wort Noah gebildet wird, heißt Ruhen. Und es kommt 4-mal in der Lebensgeschichte des Noah vor, dieses Wort. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel, wenn die Arche auf dem Ararat aufläuft, heißt es, und sie ruhte auf dem Ararat. Das heißt, was erwarten die sich von dem Noah? Dass er was für sie wird? Einer, der sie führt?
Der sie tröstet und beruhigt.
Der sie zur Ruhe bringt über dieser anstrengenden Mühsal. Aber die ist ja anstrengend und das wissen sie, weil der Erdboden durch Gott, sagen sie selber, durch den Herrn, verflucht ist. Und jetzt blitzt etwas auf. Was haben die gehofft?
Dass das der Messias ist.
Und jetzt kommt der Messias. Na, wir sind hier 1056 nach Adam, 3063 vor Christus. 3000 Jahre später kommt der Messias und sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Konnte der Noah Erquickung bringen?
Nein.
Warum nicht?
Weil er Ruhe und Trost bringen und weil er nicht der Messias
war. Aber wir sehen etwas aufblitzen von dieser Hoffnung auf den Messias, die gelebt hat durch das erste Jahrtausend hindurch. Es war ja verheißen, von der Frau wird dieser Sohn kommen. Ist das vielleicht der Sohn? Ist das der, der uns jetzt trösten wird, der uns zur Ruhe bringen wird? Und damit wird Noah ein wunderbares Bild auf wen?
Auf Jesus.
Auf Jesus. Wie ein Hinweisschild. Er ist nicht der Messias, aber er ist ein Hinweisschild auf den Messias, der 3000 Jahre später kommen wird und er sagen wird, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Das kann man sich in seiner Bibel neben diesen Vers schreiben. Immer als Erinnerung. Na, Noah wird hier zu einem wunderbaren Bild auf Jesus. Damit sind wir am Ende unseres ersten Jahrtausends angelangt. Ich würde sagen, bevor wir ins zweite Jahrtausend einsteigen, wir hätten noch 5 Minuten, die hängen wir einfach in die nächste Stunde ran, dann haben wir es als komplett. Wir machen an der Stelle wieder eine Pause.